This is my last communique. Down the superhighway, all that I have left to say in a single tome. I got too many friends, too many people that I'll never meet and I'll never be there for.
Das ist die unverwechselbare Stimme von Brian Molko von Placebo. Und wir beginnen mit diesem Song, der mich schon lange begleitet, den ich von Anfang an mochte. Too Many Friends von Placebo, 2013 erschienen als erste Single auf der Loud Like Love, glaube ich, und schon damals eine ziemlich hellsichtige kleine Diagnose über soziale Übervernetzung, digitale Nähe und jene eigentümliche Einsamkeit, die sich ausgerechnet mitten im Dauerrauschen der Verbindungen einnistet, die wir hier alle haben. Dieser Song, der hat sehr früh thematisiert, dass man sehr viele Kontakte haben kann und sich mitunter erstaunlich unverstanden durch die Welt bewegt. Und vielleicht passt das auch gerade deshalb so gut, und ich habe es auch deswegen ausgewählt, weil Placebo 2026 wieder auf Tour sind mit ihrem 30. Jahrestag des Placebo-Debütalbums. Als Recreated werden sie auch im November in Berlin spielen. Dennis Frühwald nochmal neu aufrufen, fast wie ein Director's Cut, sagen sie selbst. Und von da ist es eigentlich nur ein kleiner und fast zwingender Schritt zu Werner Herzog. Denn wenn der Song von zu vielen Freunden erzählt, erzählt er eben auch von der Frage, was Nähe heute überhaupt bedeutet. Was davon Resonanz ist, was Projektion, Selbstberuhigung und was vielleicht wirklich wichtig ist. Und deshalb möchte ich gerne in meinen Ostergedanken Teil 1 einen kleinen Ausschnitt aus Herzogs Die Zukunft der Wahrheit lesen. Das Buch erschien schon 2024, scheint mir aber doch absolut aktuell. In dem Ausschnitt geht es unter anderem um Amundsen und Scott, also um zwei Polarforscher, zwei sehr unterschiedliche Schicksale, und um den alten und eigentlich auch aktuellen Gedanken, dass Geschichte nicht nur aus Fakten besteht, sondern auch immer aus der Macht der Erzählung, also dem Narrativ, was verwendet wird. Vielleicht ein ganz guter Übergang in die Ostertage, wenn man sich fragt, was bleibt und was am Ende eigentlich wichtig ist und was als Wahrheit in Erinnerung bleibt. Ich wünsche also viel Freude mit diesem kleinen Ausschnitt aus dem Büchlein von Werner Herzog. Das ist der Travelholics Podcast, die Sonderausgabe zu Ostern 2026. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Bei Robert Falcon Scotts Terra Nova Expedition zum Südpol in den Jahren 1911 und 1912, die mit dem tragischen Tod Scotts und seiner letzten Begleiter am 29. März oder kurz danach endete, wurden Fotos gemacht. Walt Amundsen war Scott bei dem Wettlauf als erster den Südpol zu erreichen am 14. Dezember 1911 um fast 5 Wochen zuvor gekommen. Auch er hatte seine Expedition ausführlich mit Fotografien dokumentiert. Weil Scott beim ersten Teil seiner Expedition Ponys benutzte, war er viel langsamer als Amundsen, der auf Skiern und mit Schlittenhunden unterwegs war. Das Jahr 1912 war dazu vom Wetter her eine Anomalie, mit Temperaturen weit unter dem Durchschnitt vorhergehender Jahre. Scott geriet in früh einsetzende Winterstürme und extrem niedrigere Temperaturen und erreichte am Ende ein nur wenige Kilometer vor ihm liegendes Depot mit Lebensmitteln nicht mehr, das ihn gerettet hätte. Man fand Scotts Zelt 8 Monate später, die Toten, ihre Aufzeichnungen und die unentwickelten Negative. Bis diese Negative England erreichten und dort entwickelt wurden, musste wohl vom Moment der Aufnahmen an insgesamt etwa ein Jahr verstrichen sein. Die Frage war, was man finden würde. Waren die Negative noch intakt? Waren sie überhaupt belichtet? Falls etwas auf den Bildern zu erkennen war, gaben sie eine Wirklichkeit, gar eine Wahrheit wieder? Es stellte sich heraus, dass die Negative in hervorragendem Zustand waren. Bei der Rückkehr Amundsens von seiner Expedition hatte es in einigen englischen Medien Zweifel darüber gegeben, ob er wirklich den Südpol erreicht hätte. Könnt ihr nicht ein Zelt mit der norwegischen Flagge irgendwo auf dem Polarplateau aufgebaut haben? Aber die entwickelten Fotos der Scott-Expedition von exakt diesem Zelt mit Scott und seiner enttäuschten Begleitung davor, die Messungen, die sie angestellt hatten und Aufzeichnungen in Scotts Tagebüchern ließen keinen Zweifel an Amundsens Sieg zu. Zugleich jedoch gelang es Scott posthum, eloquent wie er in seinen Aufzeichnungen war, das Narrativ von den beiden Expeditionen in Besitz zu nehmen. Seinen Anspruch auf die Wahrheit über die Expeditionen. Oder besser, die Medien und die Leser griffen die Wahrheit seiner Selbstdarstellung auf und verinnerlichten sie. Wenn heute Informationen in Bruchteilen von Sekunden weltweit verbreitbar sind, spielt die Tatsache, wer das Narrativ bestimmen kann, eine oft größere Rolle, als was die dahinterliegende Realität des Narrativs ist. Scott wurde in den Augen der Nachwelt zum tragischen Helden, während Amundsens Sieg als unsportlich bezeichnet wurde. Er hatte auf der Strecke seine Schlittenhunde nach und nach getötet und jeweils auf diese Weise Nahrung für die nächste Etappe für seine Mannschaft und die verbliebenen Hunde beschafft. Scott wiederum hatte alle seine Ponys zu Beginn des Aufstiegs über einen riesigen Gletscher, der ihn zum polaren Plateau führte, ebenfalls geschlachtet, allerdings alle auf einmal. Die Ponys konnten den 1500 Meter hohen Aufstieg nicht bewältigen. Logistisch gesehen war seine Methode der Amundsens unterlegen. Das heroische Bild Scotts überlebte ihn dennoch um ein halbes Jahrhundert. Amundsen war Sieger, aber Scott überschattete ihn und galt der Öffentlichkeit als Märtyrer. Erst nach Jahrzehnten kamen Zweifel an dieser Sichtweise auf die beiden auf, als es Hinweise auf Scotts Versuche mit Motorschlitten gab. Technisch hoffnungslose Geräte im Jahr 1910, die immer wieder kaputt gingen. Auch hatte Scott den Rat Fridtjof Nansens, des größten Erforschers der Nordpolregion, missachtet. Der empfahl ihm dringend, auf Schlittenhunde zu setzen. Pferde würden ihn unweigerlich zum Scheitern führen. Heute ist das Image Scotts weit differenzierter, als es das lange war. Seine Planung sei häufig nur auf Glück geschehen, seine Menschenführung ohne jeden Weitblick gewesen, seine oft widersprüchliche, komplexe Persönlichkeit wurde immer genauer befragt. Ab etwa 1980 tauchte für ihn der Begriff des heroischen Stümpers auf. 1996 urteilte eine neue Biografie Francis Staffords, es gelte für Scott eine vernichtende Evidenz solcher Stümperei. Scott habe seine Begleiter in den Untergang geführt und dann seine Spuren mit Rhetorik verwischt. Das klingt sehr hart und das Narrativ hat sich inzwischen im 21. Jahrhundert wieder etwas zu Scotts Gunsten differenziert. Was auf den in Scotts Zelt gefundenen Negativen sein würde, war zunächst unbekannt. Man konnte nur mit einiger Sicherheit sagen, dass sie von Scotts Begleiter Henry Bowers gemacht waren, der ein fähiger Fotograf war. Die noch latenten Bilder würden, falls sie auf der Filmbeschichtung überlegt hatten, vermutlich richtig belichtet und scharf sein. Tatsächlich wiesen sie wie beschrieben nach, dass Scott und seine Begleiter Amundsens Zelt am Südpol erreicht hatten. Lag die Wahrheit nun aber darin, dass zwar Amundsens Motive für eine Manipulation des seines Sieges an falschem Ort gehabt hätte, aber sicher nicht Scott, der seine Niederlage mit einem Foto vor Amundsens Zelt belegte? Wie wäre die Nachwelt mit Scott umgegangen, wäre das Szenario nur ein wenig anders gewesen. Was wäre gewesen, wenn Bowers aus Versehen einen bereits belichteten Film in die Kamera eingelegt hätte? Wir hätten dann eine Doppelbelichtung als einziges Dokument seiner Südpol-Expedition gefunden. Zwei konkurrierende Bilder übereinander. Hätten wir damit auch eine doppelte Wahrheit erhalten? Was wäre aus der Beurteilung dem Narrativ der Figur Scotts geworden, wenn die erste Belichtung Scott in erotischen oder gar pornografischen Posen gezeigt hätte? Dieses Konstrukt ist erfunden, aber es ist heute, da die Möglichkeit von Diskretion fast nicht mehr existiert, nicht weit hergeholt. Vor allem, wenn man sich den Umgang mit Politikern und anderen Figuren des öffentlichen Lebens vor Augen führt. Und nachdem ich mich in der ersten Hälfte der fremden Kreativität von Juan Molko und Werner Herzog bedient habe, möchte ich die zwei anderen Keywords, die diesen Podcast flankieren, gerne selber illustrieren. Denn manchmal habe ich den Eindruck, dass wir in dieser Zeit mit den großen Worten ein bisschen zu freihändig geworden sind. Wie bei Too Many Friends ist Freundschaft so ein Wort. Das fliegt heute durch die Gegend, als wäre es Konfetti. Facebook hat daraus ja sehr früh eine Funktion gemacht, obwohl ich manchmal denke, wo das Social bei Social Network eigentlich geblieben ist. LinkedIn hat eine sozial akzeptierte Form der Kontaktlagerung. Instagram ist ein atmosphärisch hübsch ausgeleuchtetes System permanenter Resonanz. Und irgendwo dazwischen sitzen wir dann. Wir schauen auf Zahlen, auf Reaktionen, auf Likes, auf Netzwerke, auf diese kleinen digitalen Vitalzeichen. Und mindestens manchmal tun wir so, als hätte das alles direkt mit unserem eigenen Wert zu tun. Das Faszinierende daran ist ja nicht mal die Oberfläche. Oberflächen gab es immer. Ich finde dann eher, was das innerlich mit uns macht, interessant. Wie schnell man sich daran gewöhnt, die eigene Geschichte, das eigene Gewicht in der Welt über Zustimmung zu vermessen. Wer folgt mir? Wer reagiert? Wer bleibt mein Freund? Wer gutiert das, was ich sende? Und natürlich wissen wir alle, dass ein echter Freund etwas anderes ist als jemand, der einmal ein Like dalässt oder nach 3 Jahren überraschend auf ein Urlaubsfoto in Marrakesch reagiert. Aber das Wissen schützt offenbar nicht davor, trotzdem ein wenig an diese Zählbarkeit zu glauben. Vielleicht, weil die Zahl so verführerisch ist. Die ist ja konkret, die blinkt mich immer an, die beruhigt mich natürlich auch. Sie gibt dem eigenen Dasein etwas Messbares, quasi buchhalterisch. Man kann dann nicht einfach Beziehungen haben, sondern man hat Reichweite. Nicht einfach Bekannte, sondern man hat ein Netzwerk. Und nicht einfach Resonanz, sondern gleich ja eine soziale Währung. Und wie das mit den Währungen nun mal so ist, irgendwann fängt man an, sich selbst in ihnen zu rechnen. Dabei spürt man schnell, dass das Entscheidende ganz woanders liegt, nämlich nicht in der Menge, nicht in der Sichtbarkeit, nicht mal in der Freundlichkeit. Eher, und da sind wir wieder bei Herzog, in der Wahrhaftigkeit. Also in dieser seltenen Qualität, die ausdrückt, dass jemand da ist, wenn es unordentlich wird, wenn Widerspruch im Raum steht, wenn man nicht geschniegelt klingt, nicht sendefähig, vielleicht auch nicht besonders glanzvoll. Und wenn das Leben kurz gesagt aus mehr besteht als aus einer kuratierten Oberfläche, dann zeigt sich, was eine Beziehung wert ist. Darüber habe ich ja schon im letzten Jahr eine Ostergeschichte gemacht. Und ob es überhaupt eine Beziehung ist. Ich glaube, das Thema Freundschaft ist gerade deswegen so spannend, auch rund um Ostern nochmal anders, weil diese Tage einen ja, ob man will oder nicht, mit dem robusteren Stoffen des Menschlichen konfrontieren, mit Loyalität, mit Verrat. Auch mit Verrat, ja. Mit Angst, mit Hoffnung, mit Wahrheit, also mit all dem, was im digitalen Alltag eher schlecht altert, weil es sich nicht so elegant posten lässt. Und dann fällt mir auch ein, dass ich, wenn ich in der letzten Zeit immer wieder mal auf die Branche schaue, so auf Beratungsagenturen, in der Kommunikation, dieses ganze Gewerk aus Haltung, Anspruch und Selbstbeschreibung, da passiert ja was Ähnliches. Auch dort scheint man sich mitunter dran gewöhnt zu haben, Zustimmung mit Substanz zu verwechseln, Haltung mit Kompetenz, das moralisch richtige Vokabular mit der Fähigkeit, ein Problem tatsächlich besser zu lösen. Nun ist es selbstverständlich richtig, für Fairness, Gleichberechtigung, Frieden und einen anständigen Umgang zu sein, ist ja klar. Das wäre ja sonst geistig alles ein wenig Endmoräne, aber daraus entsteht eben noch keine Wettbewerbskompetenz, noch keine Exzellenz und auch nicht unbedingt eine Urteilskraft. Vielleicht haben wir da so eine Art Parallelbewegung in unserer Gegenwart. Im Privaten wie im Professionellen trauen wir dem Sichtbaren oft mehr als dem Tragfähigen, dem Applaus mehr als der Tiefe, dem Signal mehr als der Substanz. Man zeigt Haltung und hofft, das werde schon als Können gelesen. Man zeigt Vernetzung und hofft, das wird schon als Nähe durchgehen. Man sammelt Zustimmung und dann ist es plötzlich Relevanz. Da musste ich beim Aufschreiben dieser Gedanken an Heinz Rudolf Kunze denken. Also eigentlich nicht nur an ihn, sondern an an ja einen Moment aus meiner Studentenzeit. Das war 1988 in Rostock in unserem Wohnheim. Und wir hörten dort einen heimlichen Mitschnitt auf einem tschechischen Vierspur-Tonbandgerät. Also auch so eine kleine Technikpoesie des Ostens. Und zwar ein Mitschnitt von einem Konzert. Dazu gab es Erlauer Stierblut. Das war ja damals durchaus ein Getränk mit Rang in der kulturellen Ostbohemen. Einige werden sich erinnern. Irgendwo zwischen Schwermut, Größenwahnung und dem Gefühl, dass Kunst vielleicht doch noch etwas mit Welt zu tun haben könnte. Und aus diesem Tonbandgerät kam dann Kunze mit so einer unverschämten Zuspitzung. Und zwar sagte er, er sei für das Wettrüsten, für Atomwaffen, für Kernenergie, einfach weil es so viele Idioten auf der Welt gäbe, die dagegen seien, mit denen er nicht einer Meinung sein könnte. Ich fand es damals schon relativ krass und cool und mochte auch schon die Pose des Dagegenseins nicht so sehr, aber diesen intellektuellen Stich, den fand ich gut. Diese Weigerung, sich durch bloße moralische Mehrheitsfähigkeit eines Gedankens beeindrucken zu lassen. Später hat Heinz-Rudolf Kunze das nochmal verdichtet mit dem Satz, naja, für den Frieden sind ja eh alle. Und genau darin liegt etwas Kluges, finde ich. Ja, man kann es ja nicht gegen den Frieden sein. Dass ein zustimmungsfähiges Bekenntnis eben noch kein interessanter Gedanke ist, dass man das Gute bejahen kann und trotzdem noch nichts über Wirklichkeit, Tiefe und Kompetenz gesagt hat, das ist für mich der Punkt. Und vielleicht ist da auch ein bisschen die Krux, dass wir zu oft in Räumen leben, in denen Zustimmung schon als Beweis zählt. Als ob das Echo selbst schon die Wahrheit wäre. Dabei beginnt das Eigentliche doch meist erst dort, wo es ein bisschen unangenehm wird, wenn jemand widerspricht, wo es riskant wird, wo Haltung nicht ausgestellt wird, wo man nochmal nachprüft, wo Freundschaft mehr ist als Sympathieverwaltung, also Likes und Followertum, wo Wahrheit noch nicht geschniegelt auftritt. Und vielleicht ist Ostern genau deshalb gar kein schlechtes Fest für solche Gedanken, weil in dieser Geschichte ja alles vorkommt, was man heute gern etwas weich zeichnet. Nähe und Enttäuschung, Treue, Überforderung, Hoffnung und der berühmte Verrat. Und dann dieser fast tröstliche Umstand, dass Jesus am Ende ja auch nur 12 Kumpels hatte. Okay, er hatte zweifellos sehr viele Follower, hat er immer noch. Aber im engeren Sinne waren es eben 12. Und selbst in diesem handverlesenen, ich nenne es mal Gründerteam, ging die Loyalität nicht völlig friktionsfrei durch die Karwoche. Einer war bekanntlich mit der Sache nicht mehr so ganz auf der Linie. Vielleicht ist das die kleine österliche Beruhigung, dass man nicht von unendlicher Reichweite umgeben sein muss, um Bedeutung zu haben, dass Nähe nie eine Frage der Zahl war, dass selbst die beste Botschaft der Welt nicht automatisch nur von verlässlichen Leuten getragen wird und dass Wahrhaftigkeit am Ende immer kostbarer bleibt als resonant. Vielleicht sollten wir uns dann gerade in diesen Tagen ein wenig merken, nicht jeder Kontakt ist ein Freund und nicht jede Haltung ist Kompetenz und nicht jeder Beifall ist Wahrheit. Und vielleicht reicht es ja schon, wenn am Ende ein paar Menschen bleiben, die auch wirklich da sind. Auch wenn einer davon gelegentlich schwankt. Das wäre für Ostern betrachtet schon gar keine schlechte Bilanz. Und mit diesen Gedanken wünsche ich allen Zuhörenden, die bis zu Ende durchgehalten haben, frohe Osterfeiertage. Wir hören uns nächste Woche wieder im Podcast der Touristik. Da geht es weiter mit den Voices of Tourism. Und ansonsten lade ich auch gerne mal ein auf das LinkedIn-Profil von Travelholics Media oder auf Facebook oder Instagram, die Suche nach der Osterüberraschung zu beginnen. Viele Grüße, bis dahin, Roman Borch, frohe Ostern.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Travelholics Media.